Es war Abend geworden draußen. Das Einzige, was zu hören war, war das Rauschen des Bachs. Dieses kleinen Bachs, der vor meinem Haus, in dem ich damals lebte, Ende der 80er Jahre vorbeifloss. Es war ein Herbstabend, draußen war es schon dunkel und ich saß auf meiner blauen Couch. Buch in der Hand und war am Lesen und starrte auf dieses Buch und stammelte vor mich hin: Jesus, das, was ich da gelesen habe, das will ich auch. Das Buch, das ich in der Hand hatte, das war die Biografie von Hudson Taylor, dem bekannten China-Missionar. Ich weiß nicht, wer von dem schon mal gehört hat. Und es hat mich so fasziniert, wie Gott den geführt hat. Und ich wollte das auch, dass Gott mich so führt und so gebraucht. Das hat meine Seele, das hat mein Herz, das hat alles in mir bewegt. Später habe ich noch andere Biografien gelesen von den bekannten und großen Missionaren, wie zum Beispiel ein Jim Elliot, der in Ecuador unterwegs war. Der ist nur 29 Jahre alt geworden, weil er von den Menschen, denen er die gute Nachricht bringen wollte, dort in Ecuador im Urwald getötet wurde. Ja, das will ich auch. Ja, nicht getötet werden, das muss nicht sein. Aber so mutig sein und so verrückt, es kann auch mal ein bisschen crazy sein, oder? Ich wurde dann verrückt, zusammen mit meiner Frau, und wir sind tatsächlich selbst Missionare geworden. Das, was ich gelesen hatte von Gott, der diese Menschen geführt hat, hat mich überzeugt, ihm zu vertrauen und mich selbst darauf einzulassen, was Gott so gerne tun möchte. Damals kannte ich das Buch Jona zwar schon, aber mir war überhaupt nicht bewusst, dass Jona vielleicht auch so etwas wie ein Missionar war. Also ich hatte ihn nicht besonders als motivierend empfunden, diesen Jona. Aber bei genauem Betrachten jetzt in dieser Predigtserie dachte ich mir, der Jona ist sowas wie ein Stadtmissionar. Okay, wenn wir das dritte Kapitel vom Jona-Buch lesen, um das es heute geht, dann hat er nicht unbedingt gute Botschaft gebracht. Aber hört euch das mal selbst an. Jona Kapitel 3, Verse 1 bis 10. Dann sprach der Herr ein zweites Mal mit Jona: Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive und überbring ihr die Botschaft, die ich dir sage. Diesmal gehorchte Jona der Anweisung des Herrn und ging nach Ninive. Sie war eine so große Stadt vor Gott, dass man 3 Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte: Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott und alle, vom Höchsten bis zum Geringsten, beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Er kleidete sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Dann ließen der König und die führenden Männer folgenden Erlass in Ninive bekannt geben: Weder Mensch noch Vieh, Rind und Schaf dürfen irgendetwas essen. Sie dürfen weder weiden noch Wasser trinken. Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Wer weiß, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Nun, nachdem der große Fisch, von dem wir letztes Mal gehört haben, Jona wieder ausgespuckt hat. Nachdem Jona die Gnade und die Geduld Gottes erfahren hat, jetzt ist Jona endlich soweit, dass er das tut, was Gott ihm schon viel vorher geheißen hat. Und diese Sendung von Jona, weil Gott sendet ihn nach Ninive, in die große Stadt, diese Sendung, die kann uns einiges lehren. Da gibt es ein paar Lektionen. Ich habe zwei Aspekte heute Morgen rausgegriffen, die bringe ich zur Sprache. Und dann gibt es zum Abschluss eine Herausforderung für uns. Da kann es schon mal ein bisschen crazy werden. Mein Ziel ist es, dass wir als Gemeinschaft, dass wir als Kirche vielleicht wieder neu reflektieren, welche konkreten Schritte wir tun können, um in unserer spezifischen Situation Gottes Sendung gerecht zu werden. Denn ich bin davon überzeugt, Gott ist ein aussendender Gott. Gott ist ein aussendender Gott. Für Jona war der Auftrag Gottes was Neues. Wir haben das hoffentlich inzwischen begriffen. Die Propheten waren üblicherweise zu ihrem Volk, zu Israel gesandt. Und dass ein Prophet zu einem fremden Volk und dann auch noch zu diesen brutalen, gewalttätigen Assyrern, dem Feind aller Feinde gesandt wird, ist etwas absolut Neues. Für uns heute aber nichts Besonderes. Wir kennen den sogenannten Missionsbefehl im Matthäus 28, der übrigens noch viermal wiederholt wird. In allen vier Evangelien und der Apostelgeschichte gibt es diesen Missionsbefehl. Wer hat ihn noch nie gehört? Kurz die Hand hoch. Okay, es haben ihn alle gehört. Alle haben das schon gelesen. Jeder hat wahrscheinlich schon eine Predigt darüber gehört oder fünf oder zehn. Und es ist uns klar, das betrifft uns. Und es ist uns auch klar, und das beruhigt uns, das heißt nicht für alle, dass sie ins Ausland gehen müssen. Man kann auch hier bleiben. Aber es ist hoffentlich genauso klar, alle sind gemeint, alle sind beauftragt. Sind wir uns da irgendwie einig? Also ich hoffe, wir lesen jetzt Gottes Wort nicht so selektiv und das ist für die, das ist für die. Das ist nicht einfach was für die besonders Berufenen. Was heißt das, wenn alle gemeint sind? Es heißt nichts anderes, als dass du und ich, dass wir jederzeit bereit sein sollten, die Sicherheiten des bisherigen Lebens aufzugeben. Bereit sein, die Sicherheiten des bisherigen Lebens aufzugeben. Wozu? Um Menschen die gute Nachricht zu bringen. Wer hat es gesagt? Das ist das Erste, an was sie denkt. Das sind Leute, die bringen anderen gute Nachricht. Freudenboten sozusagen. Vielleicht musst du, wenn das dich trifft, dein Umfeld aufgeben, das Gewohnte aufgeben, Freunde verlassen, vielleicht aber auch nicht. Ich habe vor Jahren ein Ehepaar erlebt, die zogen aus Westdeutschland nach Ostdeutschland. Dort, wo sie lebten, in Westdeutschland, da gab es jede Menge gute Gemeinden. Sie hatten ihren Freundeskreis, waren da aufgewachsen, aber sie wollten dem, was sie von Gott gehört haben, folgen und zogen nach Ostdeutschland, was vom Gemeindeleben her damals wie heute auch noch absolut eine Leere war. Da kann man 100, 200 Kilometer fahren und findet keine christliche Gemeinde. Sie beschlossen, ihre Sachen zu packen und nach Ostdeutschland zu gehen und schauten, wie sie Gemeinde gründen konnten. Bekanntes Verlassen ist immer ein Risiko. Das wollen wir nicht. Bekanntes verlassen, das ist, wow, ist anstrengend, oder? Für manche Leute ist es schon anstrengend, was Neues im Restaurant auszuprobieren, wenn die Karte gewechselt hat. Das ist ein Risiko, es könnte ja nicht schmecken. Bekanntes und gewohntes Verlassen ist ein Risiko, es macht unter Umständen verletzbar. Und ja, tatsächlich, Jesus gehorsam zu sein, und damit sage ich euch nichts Neues, kostet etwas. Der Eintritt hier in die Gemeinde ist gratis. Also die Kollekte ist nicht die Bezahlung für die Gottesdienstleistung, die hier geschieht. Wer das denkt, hat was falsch verstanden. Aber Jesus nachfolgen hat einen Preis. Und Mission ist nicht etwas für geistliche Elite, für so Hürlimanns oder so, die es wirklich drauf haben und dann auf nach Costa Rica oder für mich und Karin, boah, Bolivien. Und nein, das ist, erstens sind wir sowieso keine geistliche Elite, das weiß der Walter genauso gut wie ich. Und zweitens, es ist auch nicht nur was für tatendurstige junge Leute, so ein Sammy, ha, den schicken wir, der macht das. Oder Reach Mallorca, junge, verrückte Leute, lass die in Mission gehen, die werden auch noch normal. Ja? Ich verrate dir ein Geheimnis, du musst nicht mal eine theologische Ausbildung haben. Du musst nicht mal gut reden können. Aber Jesus beauftragt jeden Menschen, den er zu sich ruft. Jesus beauftragt jeden Menschen, der zu ihm gehört, ohne Ausnahme. Wer von euch gehört zu Jesus? Der ein oder andere, ja? Hey, was habe ich gerade gesagt? Jesus beauftragt jeden, der zu ihm gehört. Du bist beauftragt. Wow. Und ich glaube, Jesus ruft uns nicht in die Nachfolge, ohne uns anschließend auszusenden. Das ist also nicht, ah, ich habe Jesus gefunden und jetzt habe ich meinen Platz in der Gemeinde und das jetzt immer ich die nächsten 15, 20, 30 Jahre und irgendwann kommt der Herr und dann gehe ich mit meinem Stuhl auf und gehe in den Himmel. So ist es ja nicht. Jesus beauftragt uns. Paradebeispiel hier ist natürlich Abraham. Den kennt ihr. Da befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, verlass deine Verwandten, die Familie deines Vaters, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Heimatkultur verlassen, das ist schon ein Ding. Persönliche und emotionale Sicherheit damit aufgeben, weg von der Familie, von den Freunden, von allem, was mir bekannt und lieb ist, kein Rösti mehr und kein Raclette mehr plötzlich. Und wo ganz anders unter Umständen. Gott fordert von Abraham seinen bisherigen Lebensmittelpunkt, den Sinn seines Lebens und seine Sicherheiten loszulassen, denn da, wo er war, da war er sicher, da war er fest verankert. Ich gebe euch einen Kurzüberblick über das Leben von Abraham. Das ist eine relativ einfache Sache. Gott sagt, geh! Und Abraham sagt, ja, wohin? Und Gott sagt, das werde ich dir noch sagen, geh einfach. 1. Mose 12. Dann sagt Gott, du wirst einen Sohn bekommen. Steinalt, wie er war mit seiner Frau. Und Abraham sagt, wie? Das sage ich dir später, vertraue einfach. 1. Mose 15. Und dann sagt Gott, opfere deinen Sohn auf einem Berg. Und warum? Das werde ich dir später sagen, geh einfach. Hey, das ist mal eine coole Kommunikation mit Gott. Da wurde nicht erst ein Gremium einberufen, das beraten hat über die Möglichkeiten, dass dieses Gehen machbar wäre, die Ressourcen geprüft und nochmal rückgefragt. Und Gott ist gleich kein Schweizer. Geh einfach, sagt er, ist ja kein Deutscher übrigens, aber er liebt sie alle. Das ist ja so Abrahams Geschichte. Und vielleicht sagst du, tolle Geschichte, coole Sache, aber Moment einmal, ich bin nicht Abraham, ich bin kein Glaubensheld, keine Glaubensheldin, ich bin weder der Glaubensvater, noch die Glaubensmutter, noch der Glaubensenkel oder irgendwas. Und ein Prophet, so wie Jona, bin ich auch nicht. Ich bin nur, wer ich halt bin, ne? Und überhaupt, mein lieber Pastor, das bringt mich unter Druck, so dieses Mission und Gehen. Das wollen wir überhaupt nicht, uns unter Druck bringen zu lassen. Und ich werde euch mit Sicherheit nicht unter Druck bringen. Ich erzähle euch einfach so, was so da in der Geschichte drin ist. Ich habe auch Verständnis, wenn du dich so ein bisschen gedrängt, du sagst, geh. Ich will aber nicht. Interessant ist allerdings, wenn du jetzt denkst, Altes Testament, das geht mich sowieso nichts an, dann schau doch mal Hebräer. Das ist Neues Testament. Da wird uns Abraham als Vorbild vorgestellt und einem Vorbild folgt man nach, sonst wäre es kein Vorbild. Sonst wäre es ein Abziehbild vielleicht. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führte. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens. Denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte, ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. Und das hier ist der Grund, warum Abraham seine Sicherheiten freiwillig aufgibt, als Gott ihn ruft. Er wusste nämlich, dass das, wo er gerade war, nur eine Durchgangsstation ist. Das ist so eine Haltestelle. Aber noch lange nicht das Ziel. Und deswegen konnte er das loslassen. Beim Jona war das anders. Wir haben das mitbekommen im Kapitel 2. Er versteht sich zuallererst als Hebräer. Hebräer ist seine Identität, daran macht er alles fest, als ihn die Seeleute fragen, wer bist du? Ich bin Hebräer. Und erst später kommt, und ich folge Gott. Jona versteht sich zuerst als Hebräer. Aber Abraham versteht sich zuallererst als Bürger der Stadt Gottes. Jonas Vertrauen ist nicht zuerst bei Gott, aber Abrahams Vertrauen ist zuerst bei Gott. Timothy Keller schreibt, allein Gottes Anerkennung, Gottes Schutz und Gottes ewiges Erbe bleiben für immer. Gott richtet den Ruf, sich aus den vertrauten Sicherheiten hinaus zu begeben, an alle Glaubenden. Da schlagen die Versicherungsvertreter die Hände über dem Kopf zusammen bei dem Satz. Und ihr vielleicht auch innerlich. Sicherheiten aufgeben? Jetzt haben wir sie mühsam 30, 40 Jahre aufgebaut. Wie können wir, und das ist meine Frage heute Morgen, Gottes Ruf an uns gerecht werden? Weil wir haben ja gesagt, der betrifft uns auch. Vielleicht indem wir über unseren Glauben reden, ohne Scham und Angst und einfach drüber reden, da wo es möglich wird. Und es wird viel öfters vielleicht möglich, als wir das glauben. Nicht nur sonntags morgens. Indem wir erkennen, dass dieser besondere Auftrag Gottes, ist jetzt wieder ein gefährlicher Satz, indem wir erkennen, dass der besondere Auftrag Gottes ein finanzielles Engagement erfordert, das über die Kollekte hinausgeht. Ups, der will an unser Geld. an unser Heiliges. Ihr wisst, ich provoziere gerne. Aber überlegt mal. Überlegt mal, ob das vielleicht sein könnte. Wie wäre es, wenn wir Loslassen einüben? Wie sieht das mit deinem Sicherheitsnetz aus, das du dir gebaut hast? Was davon könntest du loslassen und so Ressourcen freisetzen? Wisst ihr, dadurch, dass ich in verschiedenen Kulturen gelebt habe, kann ich beurteilen, was in Costa Rica oder in Bolivien oder anderen Ländern ein Sicherheitsnetz ist. Da gibt es nämlich so gut wie keins. Und was wir uns da aufgebaut haben, das ist der helle Wahnsinn. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und zweites, Gott ruft Christen auf, geht dahin, wo die Menschen sind. Das klingt ziemlich banal, oder? Gott ruft die Christen auf, geht dahin, wo die Menschen sind. Ja, wohin denn sonst? Ist man geneigt zu fragen. Jona wird in die größte Stadt der damaligen Zeit gesandt. In Ninive lebten über 120.000 Menschen. Kannst du im 4. Kapitel von Jona nachlesen, da wird das erwähnt. Und Jona, der Prophet, würde diese 120.000 Menschen am liebsten tot sehen. Immer noch. Er bringt jetzt zwar die Botschaft, er hat Gottes Gnade und Güte erlebt, aber sein Herz ist immer noch nicht so weit, wie Gott es gerne hätte. Er denkt immer noch, ich bringe jetzt diese Botschaft. In 40 Tagen werdet ihr vernichtet werden. Und er hofft inständig, dass es auch passiert. Auch das wird deutlich im 4. Kapitel. Und darum geht es dann die nächste Woche. Gott denkt anders als Jona. Gott ist interessiert an diesen vielen Menschen. Sie sind ihm wichtig. Und damals wie heute ist die Bedürftigkeit der Menschen in Städten enorm. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebten 5% der Bevölkerung in Städten. Heute sind es 57%. Städte sind ständig am Wachsen. Für Gott ist die Größe von Ninive absolut ein Argument. Diese 120.000 Menschen sind ihm nicht egal. Im 4. Kapitel fragt Gott den Jona: Soll ich da nicht Mitleid haben mit Ninive, der großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben? Und dann fügt er noch an, die weder rechts noch links wissen, die also auf Deutsch, die keinen Plan haben. Sollte ich nicht Mitleid mit diesen 120.000 haben? Gott fordert uns auf, Mitleid mit den Menschen, mit den Massen zu haben. Einige Jahre später, in der Geschichte Israels, wird Israel weggeführt nach Babel. Die Story von Daniel, darüber haben wir schon gesprochen. Und der Prophet Jeremia, der redet im Auftrag Gottes zu den Menschen Israels, die in der Gefangenschaft in Babel leben, folgende Worte: Sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl. Gott fordert auf, dass Israel sich im Exil um diese Stadt bemüht, um die ganzen Strukturen, die Gemeinschaft, um das Wohl der Stadt. Eine absolut krasse Situation, weil Babel unterdrückt die Israeliten. Sie werden ausgebeutet, sie werden zum Teil getötet. Und Gott sagt, sucht der Stadt Bestes. Findet euch das spannend? Timothy Keller schreibt, dieses Modell, dass Menschen, die im Exil leben, das Beste ihrer Stadt suchen, ist auch das Modell für die Kirche im Neuen Testament. Leben wir im Exil? Wer von euch lebt im Exil? Also ich lebe im Exil, nicht weil ich als Deutscher in der Schweiz bin. Aber wisst ihr was? Petrus und Jakobus nennen die Christen Fremde. Jakobus 1 und Petrus 1. Dieses griechische Wort meint Ausländer mit festem Wohnsitz und bezieht sich darauf, dass Petrus und Jakobus die Christen nicht verstehen zuerst als Bürger der Stadt, in der sie leben, sondern Bürger des Himmelreichs. Und deswegen nennt er sie Fremder. Deswegen kann ich getrost sagen, im geistlichen Sinn, ich lebe im Exil. Weil das, was ich hier lebe, ist nur das Vorletzte. Und warum soll ich mich auf das Vorletzte denn so festlegen, wenn das Letzte noch kommt? Christen sind Bürger, so schreibt Paulus im Galaterbrief, dieser Stadt genannt Jerusalem im Himmel. Und er schreibt im Philipperbrief, denn unsere Heimat ist der Himmel. Ihr müsst jetzt nicht euren Heimatort ändern in euren Schweizer Dokumenten, aber ihr wisst, eure Heimat ist der Himmel. Und deswegen, weil der Himmel die Heimat ist, können wir Sicherheiten loslassen. Leuchtet das ein? Ist schon ein bisschen verrückt, aber ich glaube, wir brauchen das wieder neu, dass wir das kapieren. Und damit stellt sich zum Abschluss eine Herausforderung für uns. Ich werde es kurz machen. Wir leben jetzt nicht in einer großen Stadt. Kränichen hat 8000 und irgendwas Einwohner, oder? Aber es ist eine Stadt, die auch in den letzten Jahren, ist keine Stadt, nennt man das Dorf, ne? Ist ein Dorf, das in den letzten Jahren gewachsen ist. Und es wird immer noch gebaut. Ich wundere mich immer, wie viele Leute hier noch Wohnraum bauen. Letztes Jahr habe ich gelesen, also Kränichen ist eine Stadt mit großem ein Dorf mit großem Leerstand. Egal, es wächst. Es kommen Menschen gerne nach Kränichen. Wohnen dort, haben Familie. Und ich glaube, aufgrund dessen, was ich lese in Gottes Wort, unsere Aufgabe ist, das Beste für unseren Ort zu suchen. Unsere Aufgabe ist, das Beste für unseren Ort zu suchen. Nicht, indem wir uns zurückziehen. Die Insel der Glückseligen, Krishona-Gemeinde Kränichen oder demnächst Viva-Kirche Kränichen, wir sind für uns und da draußen die böse Welt. Nein, nicht indem wir uns zurückziehen, sondern indem wir uns in den wichtigen Bereichen des Dorflebens engagieren. Ich werde das jetzt nicht ausführen, aber es gibt solche Bereiche, wo wir uns engagieren können. Und mir geht es gar nicht zuallererst darum, dass wir mit Traktaten durchs Dorf rennen. Jesus liebt dich, die Hölle ist nahe oder so irgendetwas. Das ist nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist zuallererst das, dass wir aufgefordert sind, uns um das Wohl der Menschen, um das Wohl des Dorfes, sucht der Stadt, sucht das Beste des Dorfes. Und aus dem Alten Testament gibt es solche Bereiche, die ich hier aufgelistet habe, die sind nicht meiner Fantasie entsprungen, sondern da gibt es Stellen, wo es ums Erlassjahr geht, wo Schulden erlassen werden. Das ist ein größeres Thema, aber da findest du solche Bereiche wie Freiheit. Engagiert euch für Freiheit in diesem Dorf. An welchen Stellen gibt es Unfreiheit? Und ich glaube, es gibt jede Menge. In verschiedenen Ausformungen. Engagiert euch für Gerechtigkeit hier in diesem Dorf. Wie viele Ungerechtigkeiten gibt es? Engagiert euch für Gleichheit, für Freude am Leben. Für Freude am Leben, ist das nicht schon fast ein bisschen Christen? Ja, wer sonst? Engagiert euch für eine gute Haushalterschaft, wie Menschen mit ihren Ressourcen, ihrem Geld, ihrem Besitz umgehen. Engagiert euch, sucht das Wohl der Stadt. Und für mich wäre es eine Überlegung wert, für uns als Kirche, welche gemeinsamen Schritte wir auf diesem Weg gehen können, dass dies ein Ort, dass wir Menschen sind, die das Wohl des Dorfes im Auge haben, die die Menschen sehen in ihren verschiedenen Lebensbereichen und Umständen. Der Jona, der war noch nicht so weit. Der hätte diese Heiden am liebsten tot gesehen. Er hat zwar getan, was Gott ihm gesagt hat, aber er hat ihn eben noch nicht komplett verstanden. Er war immer noch überzeugt, die Gerichtsbotschaft muss sich erfüllen. Aber er hatte noch eine weitere Lektion über Gottes Güte, Barmherzigkeit und Gnade zu lernen. Aber das dann beim nächsten Mal. Amen.